Secure, contain, protect. Die SCP Foundation wurde gegründet, um die Menschheit vor unaussprechlichen Wesen zu schützen, von deren Existenz sie nichts wissen will. Und diese Wesen haben Akten, jede Menge Akten. SCP zum Einschlafen, ein Horror-Podcast, präsentiert von Dr. Zagota. Heute SCP-2700, Telekraft. Objektnummer SCP-2700. Klassifizierung: Sicher. Sicherheitsmaßnahmen: SCP-2700 wird in Sicherheitsbunker gelagert. Nur Personal mit der Sicherheitsfreigabe 42700 ist der Zugang zum Bunker gestattet. SCP-2700 befindet sich in einem 10x5x10 Meter Betongewölbe und darf unter keinen Umständen transportiert oder in irgendeiner Form verändert werden. Beschreibung: SCP-2700 ist ein komplexes mechanisches Gerät, von dem angenommen wird, dass es eine ausgeklügelte, gerichtete Energiewaffe darstellt, welche vom serbischen Physiker und Erfinder Nikola Tesla entwickelt wurde. Das Gerät wurde 1946 entdeckt und aus einer ausgedienten, aber stark gesicherten Forschungseinrichtung geborgen, die von Tesla 1934 für benutzt wurde. SCP-2700 besteht aus drei Komponenten: der Benutzeroberfläche SCP-2700-1, dem Beschleuniger SCP-2700-2 sowie dem Kern SCP-2700-3. SCP-2700-1 ist eine stählerne Steuerkonsole mit einer QWERTY-Tastatur, einem 23x23 cm großen Anzeigebildschirm sowie einer Anzahl an Knöpfen, Schaltern und Hebeln. SCP-2700-1 ist mit SCP-2700-2 sowie SCP-2700-3 über ein Netzwerk aus Kupferdrähten verbunden. Der Bildschirm zeigt ein kommandozeilenbasierendes Betriebssystem, dessen Ein- und Ausgaben als grüner Plocktext angegeben werden. Die Natur von SCP-2700-1s Betriebssystem wird noch immer untersucht. Von SCP-2700-2 wird angenommen, dass es sich dabei um einen linearen Teilchenbeschleuniger handelt, der sich in einer mit Blei ausgekleideten Zylinderkammer aus Wolfram befindet. Das Gerät enthält alle Komponenten, die für einen modernen Teilchenbeschleuniger benötigt werden, auch wenn es wesentlich kleiner ist, 7,35 Meter lang, als ein solches Gerät sein müsste. Bitte ziehen Sie für die vollständigen Informationen über die individuellen Komponenten des Beschleunigers Dokument SCP-2700-2 zu Rate. SCP-2700-3, in Teslas Bauplänen als der Kern bezeichnet, ist eine mit Blei ausgekleidete Wolfram-Konstruktion, die einen Apparat mit im Moment unbekannter Funktion enthält. Der Apparat, sichtbar durch ein Ansichtsfenster aus Quarzglas, besteht aus einem kugelförmigen Gerüst, das aus einer nicht identifizierten Substanz besteht. Dieses Gerüst hat einen Durchmesser von 10 cm und hält in sich eine durchscheinende Kugel in der Schwebe, deren Zusammensetzung unbekannt bleibt. Teslas Notizen nach wird in dem Raum der Kugel ein perfektes Vakuum aufrechterhalten. In dem Gerüst befindet sich ein kontinuierlicher Strom aus Plasma, das auf unbekanntem Wege erzeugt und aufrechterhalten wird. Die verfügbaren Informationen lassen darauf schließen, dass in SCP-2700-3 generierte Partikel in SCP-2700-2 eingebracht und dann wie von einem solchen Gerät zu erwarten beschleunigt würden. Energiereiche Partikel würden dann vom Ende von SCP-2700-2 auf das vorgesehene Ziel abgegeben werden. Wie das Gerät mit Energie versorgt wird und welcher Natur die von SCP-27003 produzierten Partikel sind, ist bislang unklar. Achtung! Freigabe 4-2700 Personal. Die Tatsache, dass Sie diesen Text lesen können, verifiziert Ihre Sicherheitsfreigabe und Zugriff auf die folgenden Aufzeichnungen. Bitte fahren Sie mit Dokument SCP-2700.de fort. Personal Unterstufe 4 kann durch Provision Omega R5 der Notfallzugriff auf dieses Dokument gewährt werden. Objektnummer SCP-2700. Klassifizierung Keter. Sicherheitsmaßnahmen. Das obige gefälschte Dokument ist für sämtliches Personal ohne die Freigabe 4-2700 zugänglich zu machen. SCP-2700s Eindämmungskammer befindet sich 180 Meter unter dem Eingang zu Sicherheitsbunker. Die Kammer ist gegen seismische Aktivitäten zu isolieren und durch drei Stahltüren zu sichern. Der Zutritt zur Kammer ist außer zur halbstündigen Inspektion verboten, außer es besteht die Gefahr eines sich anbahnenden Eindämmungsversagens, welches Eventualfallprozeduren erfordert. Sämtliches Personal ist mit Batrachotoxin-Halsbändern auszustatten, welche für jedwedes Abweichen vom Protokoll zu aktivieren sind. SCP-2700 ist durchgängig zu überwachen und alle Daten zum Zustand von SCP-2700-Omega sind halbstündig zu aktualisieren. Personal, das mit dem Zugriff auf SCP-2701s Betriebssystem beauftragt wurde, muss sich an eine Reihe an Richtlinien halten, die in Dokument SCP-27001 aufgeführt sind. Es darf keine direkte Interaktion mit SCP-27003 stattfinden, außer wenn eine einstimmige Genehmigung des O5-Rates vorliegt. Die Abweichung von diesem Protokoll hat die sofortige Terminierung zur Folge. Jede Veränderung von SCP-2700-Omegas Zustand muss sofort gemeldet werden, da derartige Aktivität in einem YK-Klasse-Ereignis münden könnte. Personal, das mit der Eindämmung von SCP-2700 betraut ist, hat sämtliche verfügbare Dokumentation zu seinem Ursprung und seiner Funktion zu untersuchen. Das Primärziel der Eindämmung des Artefakts ist seine Deaktivierung, bevor ein YK-Klasse eintreten kann. Aufgrund des katastrophalen Ausmaßes, das ein mögliches Eindämmungsversagen von SCP-2700 darstellt, kann Statut 30a von Personal mit der Freigabe 5-2700 ausgesetzt werden. Vorschläge für die Kreuzneutralisierung von SCP-2700 unter Nutzung anderer SCP-Objekte, Keter-Klasse-Objekte mit eingeschlossen, können dem O5-Rat zur Evaluierung vorgelegt werden. Im Falle eines unmittelbar bevorstehenden Eindämmungsversagens ist SCP-27003 mit dem momentan zugelassenen Kreuzneutralisierungs-SCP-Objekt unschädlich zu machen. Beschreibung: SCP-2700 ist ein Gerät, das ursprünglich von Nikola Tesla konstruiert wurde. Es sollte als gerichtete Energiewaffe dienen. Untersuchungen des Artefakts während seiner Verwahrung durch die Foundation haben allerdings ergeben, dass SCP-2700 eine andere und wesentlich gefährlichere Funktion besitzt als ursprünglich geplant. SCP-2700-1 und SCP-2700-2 sind zwar in ihrer Gänze im obigen Dokument beschrieben, SCP-27003 allerdings nicht. Bei der lumineszierenden Anomalie, die sich im Zentrum von SCP-27003 befindet, handelt es sich nicht, wie vorher beschrieben, um Plasma, sondern um ein eigenständiges Energiephänomen, das als SCP-2700-Omega bezeichnet wird. SCP-2700-Omega verhält sich in Bezug auf Entropie invers. Der Energiezustand in seinem Inneren bewegt sich konstant vom thermischen Gleichgewicht weg zur thermischen Singularität von unorganisiert zu organisiert. Anders ausgedrückt bewegt sich der Energiefluss von der maximalen Entropie weg zur minimalen Entropie, also genau umgekehrt zum Standard, der im Rest des Universums vorliegt. Dadurch wird auch der vorherrschende Zeitfluss umgekehrt. Im Moment sind die nicht identifizierten Materialien, die die Region umgeben, das Gerüst und die durchsichtige Kugel, vom Effekt von SCP-2700 Omega unberührt. Dies scheint der einzige Faktor zu sein, der einen Ausbruch des Phänomens verhindert. Wenn SCP-2700 Omega aus dem Inneren von SCP-2700-3 austritt, wird eine unaufhaltsame Kettenreaktion in Gang gesetzt, durch die das restliche Universum in den umgekehrten Entropiezustand versetzt wird. Das Endresultat dieses Szenarios wäre ein YK-Klasse-Entropie-Auslöschungsereignis, durch welches das Universum auf eine Singularität mit unendlicher Energie reduziert werden würde. Mutmaßlich ein umgekehrter Urknall. SCP-2700-1 indiziert, dass das Gerät im Moment scharf und darauf eingestellt ist, sich im Jahre 2234, exakt 300 Jahre nach seiner ursprünglichen Bestückung, zu aktivieren. Da dies einen inhärenten Eindämmungsbruch von SCP-2700-Omega auslösen würde, müssen die bestehenden Eindämmungsprotokolle vor dem angegebenen Datum vollständig in Kraft getreten sein, um ein YK-Klasse-Ereignis zu verhindern. Anhang 2700-001. Im Folgenden ein Exzerpt aus den persönlichen Aufzeichnungen von Nikola Tesla, geschrieben 1934.
Im Folgenden will ich in chronologischer Reihenfolge meine Fehler offenbaren. Vor etwa einem Monat wurde ich von einem Mann angesprochen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Er war die zufriedenste Person, die ich je zuvor gesehen hatte. Seine Augen fühlten sich wie ein Fenster zur Gelassenheit an. Er sagte, er suche nach dem neugierigsten Geist auf der Welt, und ich besaß ihn. Offenbar war mein Verstand unschwer von Milliarden anderen auf der Welt zu unterscheiden, nicht, dass mich das überrascht hätte. Ich wusste sofort, dass er nicht von hier war, und ich fühlte mich verlegen wegen dieser Welt, meiner Welt. Es war erniedrigend für mich. Ich glaube, er wusste, was in mir vorging. Während der kurzen Perioden, in denen ich nicht in meine Arbeit vertieft war, erhaschte ich Blicke auf das, was anderswo vor sich ging. Ich scherte mich nie um das, was ich sah. Die Welt ist zu kaputt, um sich selbst zu versorgen, und reagiert darauf wie ein hungriges Tier. Sie ist wütend, Krieg bahnt sich an. Ich kann nur hoffen, dass in diesem Konflikt die Natur ihren Lauf nimmt und die herumlungernden Verkommenen unserer Spezies ausgelöscht werden. Es liegt an den Verkommenen, dass Krieg ausbricht. Gleichzeitig ist Krieg das Einzige, das die Zivilisation von ihnen reinigen kann. Das ist das Prinzip jedes Systems. Wenn die unnötigen Bestandteile eine kritische Masse annehmen, sorgt Chaos für die Zerstörung, die die Dinge wieder zurück ins Gleichgewicht bringt. Aber sein Lächeln schien einfach durch den Mahlstrom aus Ekel und Unzulänglichkeit in meinem Kopf hindurchzuschneiden. Dann kam die Wahrheit. Er suchte nach den einfallsreichsten Köpfen aus jedem der anderen Universen. Er war wegen meinem mangelnden Erstaunen gegenüber der Phrase anderer Universen überrascht. Ich fragte ihn, wie viele es gäbe, und er sagte, er wüsste es nicht. Zusätzlich zu meinem und seinem hätte er nur 5 andere gefunden, die kohärent wären und Leben unterstützen konnten. Ich war darüber erstaunt, dass nur 7 gefunden worden waren. Das brachte ihn zum Lachen. Er sagte, ich sähe für ihn vielversprechend aus. Ich fragte ihn, was er von mir wollte. Er sagte, das letzte Geheimnis der Wissenschaft ergründen. Über die nächsten 24 Stunden bereiteten wir uns auf die Abreise vor. Ich fragte den Reisenden, ob ich mein Projekt mitnehmen dürfte, damit seine Leute es sich ansehen könnten, woraufhin er antwortete, dass das kein Problem sei. Die Telekraft war auf substanzielle Hindernisse gestoßen. Ich hatte keine Möglichkeit, eine Energiequelle zu entwickeln, die für sie ausreichend gewesen wäre. Ich sagte ihm nicht, was es war. Ich sagte nur, es sei ein Beschleuniger, keine Waffe. Ich wollte nicht, dass er im Nachhinein meine Motivation anzweifelte. Ich dachte, wenn ich sie in seinem Universum vollenden könnte, wäre es mir möglich, sie zurückzubringen und dann selbst das Gleichgewichtsproblem zu lösen. Wir reisten am frühen Morgen ab. Ich gebe zu, die Existenz eines anderen Universums schockte mich nicht sonderlich. Aber die Prämisse, tatsächlich in eines zu reisen, war faszinierend. Der Reisende packte mich am Arm und stellte irgendwas ein, das an seinem Handgelenk befestigt war. Es sah aus wie eine simple Armbanduhr, aber ich konnte es mir nur kurz ansehen. Es gab einen heftigen Blitz und alles wurde schwarz. Ich dachte kurz, ich sei erblindet. Dann spürte ich den fürchterlichen freien Fall. Mit unfassbarer Geschwindigkeit durch die unendliche Dunkelheit stürzend. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst gehabt. Aber zur selben Zeit erfuhr ich Erstaunen und Erwartung, die ich bisher nie gekannt hatte. Dann, ganz plötzlich, hörte alles auf. Ich öffnete meine Augen und sah. Worte können dem nicht Genüge tun. Besser gesagt, unsere Worte können dem nicht Genüge tun. So wie ich auch den Namen des Reisenden nicht in diesen Buchstaben schreiben und mit dem Ergebnis zufrieden sein kann, so kann ich auch nicht die transzendente Schönheit seiner Heimatwelt wiedergeben. Es war eine Welt mit einem Puls, einem Leben, das ich ertasten konnte. Und an diesem Punkt fühlte ich die Ungeheuerlichkeit der leeren und primitiven Natur meiner Welt über mich hereinbrechen. Ich weinte, nicht wegen der Schönheit seiner Welt, sondern wegen der Minderwertigkeit meiner Welt. Ich bin erleichtert, dass er nie den wahren Grund meiner Tränen erkannte. Ich wurde in eine Stadt gebracht. Erneut, ich benutze das Wort Stadt als nichts anderes als das beste Analogon. Dort stellte mir der Reisende seine Familie und viele seiner Freunde vor. Das Gefühl der Zufriedenheit, das er mir bei unserer ersten Begegnung gegeben hatte, umringte mich nun von allen Seiten. Mein Schamgefühl vertiefte sich nur. Diese Welt war nicht nur besser, sie war das der Perfektion am nächsten kommende Ding, das ich mir nur vorstellen konnte. Sie waren nicht grundlos fröhlich, aber sie tolerierten keinen idiotischen und trivialen Schwachsinn, über den sich die Leute hier Sorgen machen. Dann traf ich die anderen. Einen von jedem Universum, wie mir der Reisende erklärte. Er selbst war der Repräsentant seines eigenen Universums. Ich werde über ihre Erscheinung nicht ins Detail gehen. Das ist unwichtige und ephemere Information, die nichts über ihren großen Intellekt und Einfallsreichtum aussagt. Ich verbrachte wenigstens einen Tag damit, nur mit ihnen zu reden. Ich hatte während meines Besuchs meine Taschenuhr dabei. Sie war die einzige Sache, die mir die Uhrzeit der Erde verriet, während ich dort war. Sie haben natürlich ihre eigene Form der Zeit, aber es war einfacher für mich, unsere zu benutzen. Ich genoss die Zeit, die ich damit verbrachte, mich mit ihnen zu unterhalten, in vollen Zügen. Wir redeten über Dinge, die hier als Wissenschaft zu bezeichnen, ich niemals wagen würde, die aber für die anderen nicht merkwürdiger waren als die Schwerkraft. Irgendwann erklärte uns der Reisende, was das große Projekt war, für das er uns versammelt hatte. Wir sollten einen Generator bauen, der unbegrenzt Energie liefern konnte. Das löste in mir nicht nur angemessen unendliche Faszination aus, ich erkannte auch, dass das genau das war, was die Telekraft brauchte. Natürlich meldete ich mich freiwillig dafür, mein Gerät als Testobjekt für den Generator zu benutzen, sobald er fertiggestellt war, nur um zu sehen, ob er funktioniert. Zu meiner Freude akzeptierten sie diesen Vorschlag und wir machten uns an die Arbeit. Über die nächsten paar wie im Flug vergehenden Wochen stellten wir unsere Daten zusammen und zum Schluss war ich es, der die Lösung fand. Die Eigenschaften zwei verschiedener Substanzen, jede aus einem anderen Universum, sollten bei Interaktion miteinander die Reaktion auslösen, die unendliche Energie produzieren würde. Beide Proben stammten aus Universen, die für unsere Form des Lebens nicht geeignet wären. Ihre subatomare Natur widersprach nicht nur der Welt, aus der ich stammte, sondern sogar der jeweils anderen. Es war allein der mir von den anderen zur Verfügung gestellten kausalen Membran zu verdanken, dass die Proben hier weiterhin existieren konnten. Ich war mir sicher, dass diese paradoxe Interaktion der Schlüssel war. Ich grübelte nächtelang über den Aufzeichnungen und versuchte, die Entwürfe zu vollenden. Dann kam einer der anderen und bot mir seine Hilfe an. Ich nenne ihn den Beobachter. Das ist, was er tat. Er schaute mir die ganze Zeit zu, warum weiß ich nicht. Er behauptete, dass ich einfach nur interessant war. Definitiv beunruhigend, aber ich kann von mir behaupten, auf dasselbe Gefühl zu haben. Er schaute auf meine Notizen und zeigte auf etwas, das ich übersehen hatte. Einen simplen Fehler, der von mir nicht erkannt worden war. Damit waren meine Berechnungen komplett und wir waren endlich bereit dafür, den Test zu beginnen. Ich war euphorisch. Der Tag kam und der Reisende lud zusammen mit mir den Kern zur Erstprüfung in die Telekraft. Zuerst lief alles wie vorhergesagt. Aber als wir eine Stunde später eine Inspektion vornahmen, bemerkte einer der anderen etwas Merkwürdiges. Die Energiemenge im Kern schien sich zu verringern. Das machte überhaupt keinen Sinn. Dann kam die schreckliche Erkenntnis. Sie verringerte sich nicht, sondern verdichtete sich bis ins Unendliche. Der Kern drehte den Entropiefluss um. Keinem der anderen entging die gewaltige Gefahr, die von dieser Problematik ausging. Wenn wir die Reaktion nicht neutralisieren konnten, würde sie den Entropiefluss im gesamten Universum durcheinanderbringen. Es würde die Zeit umkehren, bis der Beginn der Existenz wieder erreicht wäre. Hastig bediente ich die Konsole für die Telekraft und sah, dass jemand sie darauf eingestellt hatte, sich in 300 Jahren zu aktivieren. Ich versuchte, sie zu entschärfen, aber ich konnte nicht. Das System erkannte meine Eingaben nicht, was nur bedeuten konnte, dass jemand die Konsole sabotiert hatte. Dann machte es in meinem Kopf Klick, mit Bestimmtheit. Ich wirbelte herum, um den Beobachter anzusehen, und erklärte ihn zu demjenigen, der für die Situation verantwortlich war. Er setzte ein Lächeln auf, das mehr Bosheit zu beinhalten schien, als für ein einzelnes Wesen möglich sein sollte. Er stritt nichts ab und ging sogar noch weiter. Er erklärte, dass nur er wüsste, wie man die Telekraft deaktivieren konnte und dass ihre Zerlegung nichts bringen würde, außer die Reaktion noch eher freizusetzen. Er grinste mich anzüglich an und ich verfluchte mich dafür, nicht eher durchschaut zu haben. Was für ein größtes Genie ich doch war. Dann sagte er es. Welches Recht hätte ich, ihn mit Verachtung zu strafen, wenn ich doch selbst hergekommen war, um eine Waffe zu vollenden? Diese elenden Augen hatten sicherlich mein Tagebuch gefunden, da er dann damit begann, den Zweck und die Funktionsweise der Telekraft zu erklären. Er gab mir seine Anerkennung dafür, ein anderes Universum aufgesucht zu haben, um sie zu bauen, anstatt ihren Bau in meinem eigenen zu riskieren. Denn das war exakt das, was er getan hatte. Warum hatte er sie auf 300 Jahre eingestellt? Es war zur Sicherheit, damit sie sich nicht aktivierte, während er noch hier war. Der Beobachter verschwand anschließend zurück in sein eigenes Universum und nahm das einzige Gerät mit, das fähig war, ihn zu erreichen. Wir wurden mit meiner großen Erfindung zurückgelassen, die nun eine Zeitbombe für das Universum war, das ich so lieb gewonnen hatte. Warum hatte der Beobachter eine solche Waffe überhaupt bauen wollen? Ich weiß es nicht mehr. Und es interessiert mich auch nicht. Alles, was mich beschäftigte, war die Furcht und Hoffnungslosigkeit des Reisenden, seiner Familie und seiner Welt. Es waren meine Theorien gewesen, die das hier über sie gebracht hatten. Es war alles meine Schuld. Der Reisende allerdings machte mir keinen Vorwurf. Und ich glaube, das war das letzte Signal für das, was ich zu tun hatte. Ich nahm die Telekraft mit hierher zurück. Ich nahm den Tod der Existenz zurück in mein Universum, wo es hingehörte. Ich habe alle Lebensformen in diesem Kosmos betrogen. Ich habe unsere ganze Zukunft betrogen. Ich fühle keine Schuld. Und ich entschuldige mich auch nicht. Ich konnte mein Vermächtnis nicht die Zerstörung eines Universums sein lassen, dem ich nicht mal würdig war. Es scheint, als ob ich am Ende das Gleichgewicht bringen würde, das ich mir gewünscht hatte. Und es wird das Ende unseres verkommenen Universums sein. Die Telekraft ist sicher weggeschlossen. Ich verbringe meine langen Stunden vor dem Teich mit den Vögeln. Sie haben so herrlich wenig Ahnung von dem, was kommen wird. Und das gibt mir gerade genug Ausgeglichenheit, um meine eigene Existenz zu tolerieren. Eine Umkehr der Energie, der Entropie, der Zeit. Wenn das Umkehren der Zeit eine einfachere Aufgabe gewesen wäre, hätte ich die da kommenden Ereignisse vielleicht verhindern können, um unser Universum zu retten. Nein, das hätte ich nicht. Ich hätte unser Universum zu einem gemacht, das es wert war, gerettet zu werden.
Gute Neuigkeiten. Creepypasta zum Einschlafen ist für den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis nominiert. Wenn du meine Arbeit zu schätzen weißt und mit nur 2 Klicks an der positiven Entwicklung des Podcasts beteiligt sein willst, dann würde es mich sehr freuen, wenn du für mich abstimmen würdest. In den Shownotes findest du einen Link zur Abstimmung. Dabei ist keine Registrierung oder dergleichen erforderlich. Einfach auf Jetzt abstimmen klicken und fertig ist die Laube.